Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Katharina Peetz, herzlich willkommen. Ein Vierteljahrhundert lang sind Polen, Tschechien und Ungarn Mitglieder der NATO. Anlässlich des Jahrestags des Beitritts analysieren wir deren Rolle im Militärbündnis und gehen der Frage nach, wie sich die NATO seit 1999 verändert hat. Außerdem blicken wir nach Frankreich. Nach den Äußerungen von Emmanuel Macron zum möglichen Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine hat er auch innenpolitisch viel Gegenwind gespürt. Im Parlament wird daher heute und morgen über die Ukraine-Politik diskutiert. In Brüssel wurde gestern vor dem NATO-Hauptquartier die schwedische Flagge gehisst und damit der Beitritt Schwedens auch zeremoniell besiegelt. Heute vor 25 Jahren wurden drei andere Flaggen vor dem NATO-Hauptquartier gehisst, die von Polen, Ungarn und Tschechien. Seitdem hat sich die Welt und die globale Sicherheitslage grundlegend verändert. Anlässlich des Jubiläums sind der polnische Präsident Andrzej Duda und der Ministerpräsident Donald Tusk derzeit zu Gast in Washington bei US-Präsident Biden, um über die Rolle Polens in der NATO zu sprechen. Und auch wir wollen das Thema im Gespräch vertiefen. Dafür bin ich nun verbunden mit Stefanie Babst. Sie war früher unter anderem stellvertretende Beigeordnete Generalsekretärin für Public Diplomacy der NATO. Heute ist sie als strategische Beraterin und Publizistin tätig. Guten Morgen, Frau Babst.
Einen schönen guten Morgen, Frau Peetz.
Sie waren ja damals vor 25 Jahren am 12. März 1999 vor Ort, als die Flaggen von Polen, Ungarn und Tschechien vor dem NATO-Hauptquartier in Brüssel gehisst wurden. Können Sie sich noch an die Atmosphäre damals erinnern?
Ja, das war in der Tat ein sehr besonderer Moment. Wir standen alle mit Gänsehaut im Cours d'honneur, als die Fahnen oder Flaggen gehisst wurden und die Nationalhymnen gespielt wurden. Und das war deswegen ein ganz besonderer Moment, weil hier zum ersten Mal drei ehemalige Warschauer Paktstaaten in die NATO aufgenommen wurden und damit, wie Sie selber sagten, Ihre Vertreter selber sagten, auf der richtigen Seite der Geschichte standen. Und das war etwas, was diese allgemeine Aufbruchstimmung, die es damals gab, wirklich sehr, sehr gut kennzeichnete.
Und diese Vorarbeit für diese NATO-Osterweiterung hatte ja dann eben schon seit dem Zerfall der Sowjetunion eigentlich begonnen. Seit 1991 hatten bereits Vertreter osteuropäischer Staaten auf den NATO-Beitritt gedrängt. Warum hat es dann doch noch 8 Jahre gedauert, bis der Beitritt Realität wurde?
Also das war eigentlich ein sehr, sehr kurzer Zeitraum zwischen dem Madrider Gipfel, den die NATO 1997 abgehalten hatte, wo dann auch zum ersten Mal diese drei Visegrad-Staaten offiziell eingeladen wurden und ihren dann 2 Jahre später folgenden Beitritt, lag ja nur eine kurze Zeitspanne. Und diese Staaten mussten natürlich eine ganze Reihe von wesentlichen Schritten unternehmen. Sie mussten ihre Streitkräfte reformieren, sie mussten versuchen, interoperabel zu werden.
Jetzt ist die Leitung leider
sehr schlecht. Also ein großes.
Und ich bin wieder verbunden mit Stefanie Babst, strategischer Beraterin. Wir sprachen gerade darüber, wie sich Polen, Tschechien und Ungarn bei ihrem NATO-Beitritt dann auch vorbereiten mussten oder was unternommen werden musste, um dann der NATO beizutreten. Frau Babst, ich kann Sie.
Ja, ich kann Sie.
Okay, gut. Also Polen, Tschechien und Ungarn mussten sich dann vorbereiten. Was musste unternommen werden, um der NATO dann beizutreten?
Ja, es gab ein ganzes Reformpaket, was die drei Staaten als quasi Hausaufgabe bekam. Dazu gehörten natürlich militärische Reform, Streitkräftereform, Interoperabilitäts- und Standardisierungsvorgaben, aber auch gesellschaftliche Reform, rechtliche Reform. Und das alles wurde in Windeseile, aber sehr fokussiert und sehr motiviert von diesen drei Staaten in Angriff genommen. Und die eigentliche bedeutsame strategische Frage dahinter war wirklich, dass diese drei Staaten nunmehr ihre Wahlfreiheit, also ihre sicherheitspolitische Wahlfreiheit umsetzen konnten. Das war nicht mehr nur eine rhetorische Beschreibung, ein Europa zu schaffen, das eben whole, free and at peace sei. Diese drei Staaten hatten jetzt den ersten Schritt gemacht, um ihre Wahlfreiheit auch wirklich in Realität umzusetzen. Und das war eigentlich der Punkt, den die damalige Situation von heute so massiv unterscheidet.
Und es wurde für die drei Staaten ja dann auch sehr schnell, sehr real bzw. sehr konkret, weil dann die NATO kurze Zeit später im Konflikt im ehemaligen Jugoslawien eingriff. Was hieß das für die neuen Mitgliedstaaten?
Ja, als sie aufgenommen wurden, war der Krieg im Kosovo ja noch nicht ganz manifest, aber die Zeichen standen eben darauf, dass wir da wirklich mit dem serbischen Nationalisten Milosevic und seiner ethnischen Säuberungspolitik in Serbien ein handfestes Problem haben würden. Und als ein halbes Jahr später die NATO zu ihrem allerersten militärischen Out-of-Area-Einsatz startete, waren diese drei Staaten natürlich auch gefordert, sowohl politisch mitzustimmen, als auch sich ganz konkret mit militärischen Mitteln daran zu beteiligen. Und auch diese, wenn Sie wollen, diesen Test bestanden diese drei Staaten wirklich sehr, sehr gut. Es gab damals wirklich eine einhellige Position innerhalb der NATO. Und auch das unterscheidet, denke ich mal, die NATO heute von gestern, wenn ich beispielsweise an die vielen unterschiedlichen Stimmen denke, die da mit Blick auf die Ukraine im Bündnis laut werden.
Wer hatte denn damals mehr Interesse an diesem Beitritt? Die drei Staaten selbst, Polen, Tschechien und die Ungarn oder die NATO?
Alle Seiten hatten ein Interesse daran. Es gab auf Seiten der westlichen Verbündeten wirklich die Vorstellung, die NATO als einen gestalterischen Akteur in Europa auch zu nutzen und wirklich neue Wege zu gehen, wirklich die Teilung des Kontinents zu überwinden. Wie gesagt, die Wahlfreiheit den Staaten auch zu lassen, die es gerne wollten und im Bündnis mitmachen wollten. In Ungarn wurde beispielsweise 1997 ein Referendum für die Aufnahme in die NATO auch unternommen. Das heißt also, in vielen Staaten gab es einen großen gesellschaftlichen Diskurs darüber. Es gab große gesellschaftliche Unterstützung in Ost- und Ostmitteleuropa für die NATO. Also da kamen sozusagen die beiden Seiten, also die Gesellschaften in Ost- und Ostmitteleuropa, im Baltikum und in Polen, zusammen wirklich mit der Vorstellung westlicher Politiker, hier neue Wege zu gehen.
Dann kommen wir mal in die Gegenwart und schauen auf die heutige Rolle von Polen in der NATO. Es fällt ja auf, dass Polen derzeit etwa 4% seines Bruttoinlandsprodukts in die Verteidigung steckt und auch für alle NATO-Staaten diese Erhöhung des 2%-Ziels auf 3% vorgeschlagen hat. Würden Sie sagen, Polen ist einer der treuesten NATO-Staaten?
Nein, die Polen haben eine sehr realpolitische, nüchterne Art, auf ihre sicherheitspolitische Umgebung zu schauen. Und sie haben schon 2014 begriffen, bei der ersten illegalen Annexion Russlands der Krim und Teile der Ostukraine, dass sich hier an der Ostflanke in ihrer unmittelbaren Nachbarschaft etwas sehr, sehr Ungutes und Bedrohliches zusammenbraut, und haben darauf reagiert. Und selbst in der Zeit, wo die PiS-Regierung in Warschau herrschte, wurden immer wieder sehr dezidierte und fokussierte Schritte unternommen, um die polnischen Streitkräfte zu modernisieren, zu vergrößern, schlagkräftiger zu machen. Und all das ist letztendlich Ausdruck dessen, was wir jetzt heute sehen, mit 4% und einer wirklich sehr, sehr schlagkräftigen und sehr viel größeren Armee oder vielmehr allen Teilstreitkräften zusammen, die Polen haben, als das beispielsweise in Deutschland der Fall ist. Und damit hat natürlich auch Polen ein anderes, wenn Sie so wollen, eine andere Stimme, ein anderes Gewicht im Bündnis und bei den unmittelbaren Nachbarn.
Und der polnische Außenminister Sikorski hat auch noch einmal auf diese Äußerung von Macron bezüglich eines möglichen Einsatzes von Bodentruppen in der Ukraine reagiert und sie unterstützt. Mit welcher Motivation, glauben Sie, könnte Polen dieses Thema noch mal heben wollen?
Mit der, die ich versuchte gerade schon anzusprechen. Also ich kenne den Radek Sikorski sehr, sehr viele Jahre. Er ist auch jemand, der in den vergangenen Jahren, bevor er Außenminister wurde, sehr deutlich und sehr klar über die russische Bedrohung sich geäußert hat, der sich keiner Naivität hingibt und der ein klares Ziel hat. Er möchte die Ukraine möglichst rasch natürlich in das Bündnis bringen. Er möchte vor allen Dingen natürlich auch Russland mit Hilfe der anderen Staaten in der Allianz, die da auf seiner Linie sind, zurückdrängen. Und damit hat er eine, wenn ich so sagen darf, eine sehr wichtige, vielleicht sogar mit die wichtigste Stimme, eine der wichtigsten Stimmen im Bündnis bekommen. Und wir sehen ja ganz deutlich, dass sich hier eine Koalition der Willigen bildet, um der Ukraine auch wirklich zu helfen, sie zu unterstützen und ihr eine strategische Perspektive zu geben. Und dazu gehört Deutschland aufgrund all der Diskussionen und Beschränkungen, die wir jetzt seit 2 Jahren erleben, eben nicht. Also ich bin sehr froh, dass wir einen Radek Sikorski haben oder einen Peter Pavel haben oder auch eine Kaja Kallas haben, der oder die Diskussion im Bündnis in eine andere Richtung bringen.
Peter Pavel ist ein gutes Stichwort. Inwieweit gehört Tschechien da zur Koalition der Willigen und wie hat sich auch die Sichtweise auf die NATO in Tschechien seit dem russischen Überfall auf die Ukraine geändert?
Also die Tschechen haben natürlich ebenso wie auch die Polen einen langen Weg zurücklegen müssen, bevor sie auf der, wie ich schon sagte, auf der richtigen Seite der Geschichte angekommen waren. Ich erinnere mich noch gut, wie der ehemalige Premierminister Miloš Zeman im NAK, also im Nordatlantikrat, mal sagte, er sei froh, also dass die Verbündeten endlich begriffen hätten, wo sie die Tschechische Republik auf der europäischen Landkarte finden würden, weil der britische ehemalige Außenminister Chamberlain mal gesagt hatte, warum sollen wir für ein Land eintreten, das wir noch nicht mal auf der Landkarte finden. Das war 1938 und wir kennen die Folgen. Für die Tschechische Republik eine sehr, sehr starke Motivation, sich im Bündnis zu engagieren. Und sie sind heute wirklich ein vorbildlicher, sehr sozusagen sehr verlässlicher und sehr motivierter und auch sehr couragierter Partner in der NATO. Und mit Peter Pavel, für den ich ja 4 Jahre arbeiten durfte in seiner Eigenschaft als ehemaliger Chairman des Military Committees, haben Sie da natürlich jemanden als Staatspräsidenten an der Spitze, der wirklich führt und der sehr deutlich jetzt auch sehr konkret macht, was er meint, wenn er von einer militärischen Hilfe für die Ukraine redet. Seine Koalition, die er ja zusammengeschmiedet hat, um Artilleriemunition sehr schnell zu liefern, ist ja geradezu vorbildlich und steht in einem starken Widerspruch zu dem, was wir hier in Deutschland an Debatte erleben, wo wir eigentlich nur immer wieder Probleme beschreiben und von einem Kanzler hören, was er alles nicht will. Im Gegensatz dazu, Präsident Pavel sagt, was er will und er macht es dann auch. Also sehr vorbildlich.
Mit der sicherheitspolitischen Beraterin Stefanie Babst habe ich anlässlich des Jahrestags des NATO-Beitritts von Polen, Ungarn und Tschechien gesprochen. Vielen Dank.
Aber doch gerne.
Einen strategischen Aufbruch forderte der französische Präsident Emmanuel Macron kürzlich im Zusammenhang mit der Ukraine-Politik. Mit seiner Aussage, man könne auch den Einsatz von Bodentruppen in der Ukraine nicht ausschließen, schreckte er die NATO-Partner auf. Frankreich scheint bei der Unterstützung der Ukraine forsch und kompromisslos voranzugehen. Allerdings spiegelt sich das bislang, zumindest was die finanzielle Unterstützung angeht, nicht so wider. Auch wenn Macron der Ukraine kürzlich rund 3 Milliarden Euro zusätzliche Militärhilfe in 2024 zugesagt hat, liegt Frankreich zahlenmäßig immer noch weit abgeschlagen hinter den Beträgen, die beispielsweise Deutschland und Großbritannien Kiew zugesichert haben. Innenpolitisch stellt Emmanuel Macron die Unterstützung der Ukraine immer stärker in den Fokus, auch mit Blick auf die anstehende Europawahl. Und diese Woche debattieren in Nationalversammlung und Senat über die weitere Unterstützung der Ukraine. Unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess berichtet.
Mitte Februar unterzeichneten Präsident Emmanuel Macron und sein ukrainischer Amtskollege Volodymyr Zelensky ein bilaterales Abkommen. Frankreich sichert dem kriegsgeschüttelten Land darin zu, ihm für die nächsten 10 Jahre militärisch und zivil unter die Arme zu greifen. Außerdem will Frankreich einen EU-Beitritt der Ukraine unterstützen sowie eine Zusammenarbeit mit der NATO. Formell sollen die Parlamentarier der Nationalversammlung und des Senats über dieses Abkommen abstimmen. Es wird aber um viel mehr gehen bei der voraussichtlich turbulenten Debatte. Seit Macrons umstrittener Äußerung, Bodentruppen in der Ukraine nicht auszuschließen, will ihn die Opposition als Kriegstreiber darstellen. Sébastien Chenu, Abgeordneter des extrem rechten Rassemblement National und Vizepräsident der Nationalversammlung, zieht vor der Abstimmung rote Linien. Weder Bodentruppen noch den Beitritt der Ukraine zur EU oder zur NATO. Chenu verlangt von Premierminister Attal, das in seiner Rede vor der Abstimmung klarzustellen. Ich bin sehr besorgt über das, was Gabriel Attal sagen wird. Die Erklärung von Emmanuel Macron zu den Bodentruppen war sehr demütigend für Frankreich, denn wir wurden von allen unseren Partnern inklusive Deutschland dafür verurteilt. Ich habe den Eindruck, dass Emmanuel Macron hinter dem, was er uns präsentiert, andere Absichten hat. Diese sind beängstigend. Wir vertrauen Macron nicht. Und Parteichef Jordan Bardella verkündet am Morgen, die Abgeordneten des Rassemblement National würden sich bei der Abstimmung enthalten. Im Hintergrund drängt der Wahlkampf zur Europawahl Anfang Juni. Die extrem Rechten liegen in Umfragen weit vor der Präsidentenpartei Renaissance. Die Ukraine-Politik wird immer mehr zum Duell zwischen den Konkurrenten. Vor 2 Wochen kam es zum offenen Schlagabtausch. Marine Le Pen, Fraktionsvorsitzende des Rassemblement National, ergriff in der Nationalversammlung während der Regierungsbefragung das Wort. Emmanuel Macron hat mit seiner Bemerkung, dass Bodentruppen nicht ausgeschlossen sind, einen weiteren Schritt in Richtung Kriegsbeteiligung gemacht und 70 Millionen Franzosen einem existenziellen Risiko ausgesetzt, vor allem unsere Soldaten, die in Osteuropa im Einsatz sind. Herr Premierminister, ich möchte gern wissen, ob Sie beabsichtigen, dem Präsident die Meinung von Millionen Franzosen weiterzugeben, die ich vertrete. Premierminister Gabriel Attal antwortete:
Madame Le Pen, vous défendiez une alliance militaire avec la Russie.
Frau Le Pen, Sie haben eine Militärallianz mit Russland verteidigt. Das stand in Ihrem Programm zur Präsidentschaftswahl. Wenn Sie 2022 gewählt worden wären, dann wären wir jetzt nicht dabei, der Ukraine Waffen zu liefern, um sich zu verteidigen, sondern wir würden Russland Waffen liefern, um die Ukraine zu vernichten. Sie befragen mich zu einer Hypothese zu französischen oder europäischen Bodentruppen in der Ukraine. Aber man muss sich fragen, ob die Truppen von Wladimir Putin nicht schon in unserem Land sind. Ich rede von Ihnen und Ihren Truppen, Frau Le Pen.
Je parle de vous et de vos troupes, Madame Le Pen.
Die Regierung versucht, die dramatische Lage der Ukraine und die Sicherheit Europas in den Vordergrund zu stellen. Das war auch die Botschaft aus dem Élysée-Palast, als Staatschef Macron vor kurzem seine beiden Vorgänger, François Hollande und Nicolas Sarkozy, zu Beratungen einlud. Vergangene Woche empfing der französische Präsident dann die Chefs der in der Nationalversammlung vertretenen Parteien. Sie sind für eine Unterstützung der Ukraine, aber die Haltung des Staatschefs geht ihnen zu weit. Macron, so berichteten die Teilnehmer des Treffens, habe seine Haltung zur Ukraine bestätigt. Für ihn gebe es keine Grenze und keine rote Linie bei der Unterstützung. Auch Eric Ciotti, Chef der konservativen Les Républicains, widersprach dieser Position. Ich habe unseren totalen Widerstand gegen den Einsatz von Bodentruppen bekräftigt. Die Position des Präsidenten dazu scheint mir unpassend, unangemessen, sogar verantwortungslos. Im Kurznachrichtendienst X beschuldigte Ciotti die Regierung außerdem, den Ukraine-Krieg für den Europawahlkampf auszunutzen. Das sei beschämend, würdelos und erbärmlich, schrieb Ciotti. Emmanuel Bompard, Abgeordneter und Koordinator des linkspopulistischen La France Insoumise, ärgert sich noch über einen anderen Punkt. Man verlangt von uns, über ein bilaterales Abkommen zwischen Frankreich und der Ukraine abzustimmen, das der Präsident schon unterschrieben hat. Wenn wir mehrheitlich dagegen stimmen, ändert das gar nichts. Das ist schon seltsam. Vielleicht hätte man in einer Demokratie auch sagen können, wir stimmen zuerst in der Nationalversammlung darüber ab, bevor der Präsident ganz alleine entscheidet, dass Frankreich dieses Abkommen eingeht, das auch die Perspektive eines Beitritts der Ukraine zur NATO beinhaltet und zur EU. Tatsächlich wird das Votum der Parlamentarier nur beratend sein und für die Regierung nicht verpflichtend. Präsident Macron dagegen will, dass die Abgeordneten Farbe bekennen.
Der Beitrag unserer Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess zur Parlamentsdebatte über die Ukraine-Politik. Das war Europa heute. Ich bin Katharina Peetz. Danke fürs Zuhören.